was möchtest du aus dem Kaffee ja, haben? Was möchtest du dann kreieren ein bisschen oder betonen? Es gibt Leute, die einfach so 5 Kilo vorbeibringen, andere, die mehrere Säcke bringen. Ich sage jetzt böse Defekte. Es gibt auch die böse Defekte, die wirklich dann du merkst in der Tasse. Aber gibt es auch die nicht so schlimme Defekte, die du dann nicht merkst in der Tasse. Ich sage jetzt 3 bis 5 Wochen ist so ist viel, den Unterschied, aber das hängt alles von dem Wetter ab.
Herzlich willkommen zum 3. Mal zu Kaffee Rösterei Podcast mit Gio und Anna von Giovanna Kaffee. In der letzten Folge haben wir ja schon geklärt, warum Canephora the new black ist. Und ihr habt uns mit unserer Canephora Collection auch gezeigt, dass ihr das genauso seht. Mega geil. Der Verkauf läuft noch weiter. Wir freuen uns drauf, euch in unseren Shirts und Pullis zu sehen, wenn sie dann rausgehen. Mega, mega cool. Das wird super und da kommt noch mehr. Außerdem ist das Canephora Probierset auch mittlerweile unterwegs zu euch oder sollte schon bei euch angekommen sein. Und da starten wir auch ganz bald eine richtig coole Verkostungsrunde. Folgt uns dafür auf Instagram, wenn ihr da up to date sein wollt. Und heute in der 3. Folge geht es um das Thema Aufbereitung, weil ihr uns auf Instagram jetzt schon ein paar Mal gesagt habt, dass euch das sehr interessiert, was eigentlich nach der Ernte des Kaffees passiert. Und da gibt es verschiedene Versionen und wir starten einfach mal mit den beiden Aufbereitungsmethoden, die ja, ihr bei uns im Portfolio am häufigsten findet oder die auch generell am gängigsten sind und wie das eigentlich bei uns an den Kooperativen bzw. auf den Farmen funktioniert. Das ist die grobe Zusammenfassung und Gio geht jetzt mit euch einmal ins Detail. Hallo Gio, schön, dass du wieder mit mir hier zusammen sitzt.
Hallo Anna, sehr gerne.
Ja, also leg doch mal los. Die Frauenkooperative, was passiert, wenn die Kirschen am Baum reif sind?
Genau, wir fangen mit der selektiven Ernte an. Und was heißt das eigentlich? Es wäre schön, wenn die Kaffeekirschen auf einmal alle schön rot wären. Passiert es nicht. Es werden immer so ein paar rot, die anderen orange, gelb und viele noch grün. Und das passiert so in, ja, innerhalb von ungefähr einem Monat wird so wirklich eine ja, grüne Kaffeekirsche wird jetzt rot. So ready to be
harvested.
Harvested. Also innerhalb von einem Monat wird erstmal so eine grüne Kaffeekirsche wieder rot. Das heißt, die Frauen oder die Familien, die mit der Frauenkooperative arbeiten, die ernten nur die rote Kirschen, die schon reif sind. Das ist viel Arbeit, aber das ist wirklich den Anfang von einem guten Kaffee. So, dann die sind ein paar Stunden, mehrere Stunden unterwegs, die ernten da ein paar Kilo und die bringen diese rote, reife Kirschen zu der Kooperative. Diese Kooperative ist so ja, eine Art von Annahmestation. Und jetzt die Frage, was passiert mit dem Kaffee? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Frauenkooperative, die machen jetzt nur Naturals und Natural Anaerob. Deswegen werde ich erstmal den Natural-Prozess erklären, wie das funktioniert. Die Kirschen werden ein bisschen aussortiert, weil es kommen immer ein paar vielleicht Überreife oder ein paar Grüne doch und wird wirklich nur die rote, reife Kirschen dann quasi ein bisschen sauber gemacht und auf, ja, so afrikanische Betten heißen die oder auf den Boden von so einer Art von Gewächshäuser. Da wird den Kaffee erstmal für 3 bis 5 Wochen getrocknet. Also die Kaffeebohnen in der Kaffeekirschen, also ganz alles zusammen wird so getrocknet. Ich sage jetzt 3 bis 5 Wochen ist so ist viel, den Unterschied, aber das hängt alles von dem Wetter ab. Also wenn auf einmal super schöne sonnige Tage gibt, dann ist wirklich der Kaffee in 3 Wochen fertig. Oder ja, wenn es viel Regen gibt, dann dauert halt 5 Wochen. Bei den Naturals ist sehr wichtig und das ist auch viel Arbeit, dieses Wenden. Weil man muss sich vorstellen, diese Kaffeebohnen haben diese ganze Fruchtfleisch, diese Kirsche um sich und das schimmelt sehr schnell. Und bei 30 Grad im Amazonien und ungefähr 85-90% Luftfeuchtigkeit, musst du wirklich stündlich das wenden, weil wenn du das nicht machst, dann hast du überall Schimmel. Und das am Ende, das beeinflusst auch die Qualität und hat so viele Defekte. Das heißt, da fällt ganz viel Arbeit. Deswegen, man denkt, dass vielleicht Naturals einfach so einfach ist, weil ja, kommen die Kaffeekirschen und dann werden einfach nur in der Sonne getrocknet. Ist es nicht. Also man muss wirklich stündlich wenden und gucken, dass es nicht schimmelt. Und das für 3 bis 5 Wochen lang.
Davon haben wir auch ein super schönes Video, wie du gerade mit einer von der Frauenkooperative auf dem Boden die Kaffeekirschen so ausbreitest, dabei noch ein bisschen, noch ein paar Kirschen noch mal rauspickst und dann, wie das auch gewendet wird und so. Das könnt ihr euch bei uns auf Instagram anschauen. Das ist echt richtig spannend, einfach zu sehen, wie das ganz unterschiedlich auch aussehen kann.
Genau, und dieses Trocknen, dieses 3 bis 5 Wochen ist auch eine Art von Fermentation, wenn man das auch sieht, weil die Kaffeebohnen in Verbindung mit dem Kaffeekirschen da oder mit dem Fruchtfleisch da liegt. Also es ist halt auch eine Art von Fermentation. Und diese Kaffeebohnen ziehen dieses ganze so Süße von der Fruchtfleisch, von der Kirsche. Und deswegen sind Naturals eher komplexer als andere Aufbereitungen. Und das merkt man auch bei einem Carnivora, dass ein bisschen mehr so dieses so Fruchtnoten einfach durchkommt, dass ein bisschen süßer ist. Genau, das ist quasi Naturals. Dann gibt es auch die Gewaschenen. Was passiert dann nach dieser selektiven Ernte? Wird maschinell entpulp. Das heißt, dieses Fruchtfleisch wird mit einer Maschine.
Darf ich da eine Zwischenfrage noch stellen? Wie wird denn die Kaffeekirsche, wenn sie dann getrocknet ist, von den Bohnen getrennt?
Ja, das ist auch mit einer Maschine, diese getrocknete Fruchtfleisch einfach entfernt. Das ist so Dreschen, das ist so wie ein,
Also die werden da quasi in der Maschine so durchgeschlagen, dass sie dann nachher getrennt voneinander rauskommen.
Genau, das ist so funktioniert fast wie ein Pulper, also wird so gedrescht und dann kommen so an einer Seite kommen die getrocknete Fruchtfleisch und an der Seite sind die Kaffeebohnen schon getrocknet.
Ah, okay, perfekt.
Genau, und so eine Art von Maschine gibt es auch für den Gewaschenen. Also bei dem Gewaschenen funktioniert das so, dass wir das maschinell, wird dieses Fruchtfleisch entfernt. Danach wird in Wassertanken fermentiert, je nach Produzent oder Kooperative, ab 17 Stunden bis 30 oder 36 oder mehr Stunden, aber naja. Und danach wird das gewaschen, weil es bekommt so eine Art von Schleim um den Kaffeebohnen, weil das fermentiert würde. Und deswegen muss man das waschen, um dieses ganze so Reste von dem Fruchtfleisch einfach alles zu waschen. Und dann wird das wieder in der Sonne getrocknet. Dann natürlich, man hat kein Fruchtfleisch mehr um den Kaffeebohnen, deswegen dann, wenn das Wetter gut ist, vielleicht 1 Woche, 2 Wochen bis 3 Wochen. Klar, man muss auch wenden, aber nicht so viel wie bei Naturals, weil natürlich weniger Fruchtfleisch oder eher keine Fruchtfleisch mehr um die Bohnen ist.
Nicht so eine schleimige Angelegenheit wie beim Natural am Anfang.
Genau, richtig. So sieht das bei den Gewaschenen aus. Natürlich, dann die Bohnen sind gar nicht in Kontakt mit einem Kaffeekirschen, ne, weil wurden von ganz am Anfang entfernt an den Pulp. Und deswegen gewaschenen Kaffee sind eher klarer, haben so eine Säure wegen der Fermentation in den Wassertanken, haben Säuren, aber haben so wenig Komplexität wie ein Natural. Das sind die 2 so bekannteste Aufbereitungen von Kaffee. Jetzt gibt es auch immer mehr so Honeys. Dann hört man denkt auch, Honey sind süß, aber nein, das stimmt nicht. Nicht süßer als jetzt ein Natural. Honeys ist genau etwas dazwischen. Also nach der Ernte werden auch die Kaffeebohnen maschinell in Pulp. Und werden aber nicht fermentiert in Wassertanken, sondern die werden dann direkt getrocknet. Und es heißt Honey, weil dieses so Schleim noch oder dieses bisschen Fruchtfleisch, was noch um den Kaffeebohnen ist, das riecht und das fühlt sich an so wie Honig. Und deswegen heißt es so ein Honey. Und die, auch je nach Wetter, bleiben 3 Wochen plus minus einfach in der Sonne. Und die sind ein bisschen komplexer, die sind ein bisschen vollmundiger, aber ist genau etwas dazwischen.
Ja, und wonach wird dann quasi entschieden, was wie aufbereitet wird?
Das ist, ich würde sagen,
einerseits Geschmackssache, was jetzt die ProduzentInnen quasi gerne hätten und wie sie ihren Kaffee, also was sie ihrem Kaffee quasi, was sie denken, dass ihren Kaffee am besten steht, sage ich jetzt einfach mal. Oder aber auch, was für Maschinen vorhanden sind.
Genau, richtig. Und in dem Fall von der Frauenkooperative zum Beispiel, die hatten einfach kein Geld, um irgendwie sie einen Palper zu kaufen oder Wassertanken zu bauen für eine Fermentation oder genau, um ein Honey oder einen gewaschenen zu machen. Deswegen, die haben immer Naturals gemacht und das ist, was sie am besten können. Mittlerweile können die Natural Anaerob machen, da erzähle ich auch gleich, was das heißt.
Ja, das ist mein Liebster.
ja, aber in dem Fall zum Beispiel, die hatten einfach, ja, keine Maschinen und dann machen die Naturals, aber auch sehr gute Naturals. Und wenn im Amazonen zum Beispiel, in dieser Region, es regnet richtig viel, dann macht mehr Sinn zum Beispiel einen gewaschenen oder einen Honey zu machen, weil du schneller durch mit dem Trocknen bist. Das heißt, du hast weniger Möglichkeiten, dass dein Kaffee schimmelt. Ja, dann macht mehr Sinn, vielleicht einen gewaschenen und Honey zu machen, weil ja, du schneller durch bist mit dem Kaffee. Ne? Deswegen sind mehrere Faktoren dann im Spiel. Erstmal, okay, was für ein Klima hast du da? Was für Maschinen hast du da? Aber auch jetzt mittlerweile, und jetzt kommen wir zu Natural Anaerob, was möchtest du aus dem Kaffee ja, haben? Was möchtest du dann kreieren ein bisschen oder betonen? Und wir wissen, dass Cannephora nicht so komplex ist, so wie ein Arabica, das nicht so viel Säure hat, aber man kann ein bisschen beeinflussen, indem man auch ein bisschen ja, mit Aufbereitung nach der Ernte auch ein bisschen rumspielt. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben die Kaffeekirschen nach der Ernte erstmal fermentiert mit wenig Sauerstoff für 116 Stunden und danach getrocknet. Diese Fermentation und, mit wenig Sauerstoff hat dann die Kaffeebohnen dann schon eine süße, schöne Fruchtsäure einfach gegeben. Und das ist, was wir jetzt in dem ja, Kaffee merken.
Ja, ist quasi ein natural, also süß und fermentiert, also fruchtig irgendwie. Und das ist halt eine super schöne Mischung, die, wie wir beim letzten Mal gelernt haben, auch sehr gut einfach zu einem Cannephora passt. Weil wir haben Körper, wir haben Süße und jetzt haben wir obendrauf auch noch ein bisschen Frucht.
Genau, und ich würde sagen, so in dem Fall von Napo Bayamino, von unserem Kaffee, sind so eher gelbe Früchte. Also hat ein bisschen so Mango, Papaya.
Ach, geschmacklich jetzt. Ja, genau. Ja, gelbe Früchte.
Maracuja, also schön, ja, sehr so auch exotische Früchte.
Ja, genau, sehr schön. Aber das ist ja quasi nicht alles, was dann passiert. Also wir haben dann jetzt quasi den getrockneten Kaffee, ob der jetzt gewaschen war oder ob der natural war. Was passiert danach? Weil ich habe auch Fotos gesehen, auf denen Bohnen sortiert wurden. Nicht nur Kaffeekirschen, sondern ein Tisch, auf dem liegen ganz viele Rohkaffeebohnen und die wurden nochmal sortiert.
Genau, also wenn jetzt genau der Kaffee schon getrocknet ist, wird maschinell dann ja, dieses so Fruchtfleisch entfernt, also die schon getrocknet ist, ne, in dem Fall von Naturals, gewaschen und dieses Pergamino heißt es, wieder auch dann entfernt. Und dann hast du alle deine Rohkaffee, also die grüne Bohnen, hast du dann da unsortiert, weil es gibt immer trotzdem, also trotz selektiver Ernte hast du immer also Defekte, die sind natürlich da vorhanden. Deswegen muss man dann entweder maschinell das auch aussortieren, diese Defekte, oder auch per Hand. In dem Fall von der Frauenkooperative machen wir das per Hand. Also dann werden alle Kaffeebohnen dann quasi dann aussortiert, die ja, Defekte haben. Ich sage jetzt böse Defekte. Es gibt auch die böse Defekte, die wirklich dann du merkst in der Tasse. Aber gibt es auch die nicht so schlimme Defekte, die du dann nicht merkst in der Tasse. Ne? Also wenn eine Broca, das ist so ein Käferchen, einfach eine Bohne einmal so ein bisschen gefressen hat und dann ist es so ein Loch in eine Bohne, aber minimal und das ändert den Geschmack von deinem Kaffee nicht, so also in der Tasse. Zum Beispiel, das kommt auch häufig vor, dass man das sieht, ne? In den Kaffeebohnen. Aber wird schon per Hand alles aussortiert, wird dann in Kunststoffbeutel gepackt, um genau das zu schützen, dass nicht nochmal die Feuchtigkeit angenommen wird von von der Luft und auch damit, genau, dann exportfertig ist. Danach kommen so in Indigo-Säcken.
Sehr schön.
Genau, nicht mehr Jute-Säcke.
Die Indigo-Säcke kommen aus Ecuador?
Genau, das ist auch ein großes Thema. Vielleicht die Leute, die vielleicht unsere letzten Stories gesehen haben, wir haben so diese Indigo oder diese so...
Ein bisschen wie Jeansstoff.
Genau, ist genau Jeansstoff-Säcke. Und das ist so, weil meine letzte Reise nach Ecuador, das war in der Corona-Zeit, als alles so teuer war, habe ich auf einmal die Jute-Säcke waren einfach so teuer geworden. Und da habe ich gefragt, wieso sind die so teuer? Und die haben mir erzählt, weil die Container aus Indien super teuer geworden sind. Und da habe ich gecheckt, dass alle Jute-Säcke erstmal aus Indien nach Ecuador transportiert würden, da mit Rohkaffee gefüllt würden und dann nach Europa geschickt würden.
Yay, Globalisierung.
Yay, genau, genau. Und das habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe dann gesucht, dann irgendwie, ob dann in Unternehmen gibt es das Jute-Säcke produziert, gab es aber nicht. Und dann habe ich gesucht, okay, was ist so nachhaltig, was kann man da nutzen? Und deswegen bin ich auf diese so Indigo, diese so Jeans-Stoff dazu gekommen und wird in diese, ja, Indigo-Säcke dann gepackt und ja, exportiert. Apropos diese Indigo-Säcke, die erste Indigo-Säcke waren schon, sind leer geworden und dann wir nutzen das weiter und wir werden jetzt Einkaufsbeutel draus gemacht. Das ist auch sehr schön, weil in dem Fall von Jute-Säcke kannst du nichts machen. Kannst du nicht recyceln.
Klar, es gibt doch auch Kaffeesackmode.
Ja.
Ja, gibt's. Gibt's. Haben wir keine Meinung zu.
Frag nicht nach meiner Meinung.
Okay, also Indigo, Einkaufsbeutel, super cool.
Ja, genau. Also kannst du sogar Jeans machen, auch für Kinder. Also kannst du wirklich, also viele Sachen dann damit machen. Mittlerweile gibt es so viele Röstereien, die wissen gar nicht mehr, was soll ich mit diesen Jute-Säcke mehr machen. Also die verkauft, ja. Jetzt mittlerweile so, okay, wir verschenken das, nimm bitte mit. Weil es gibt nur eine Möglichkeit und das ist einfach, das zu verbrennen. Also es gibt, kannst du nichts damit machen. Ne? Deswegen, das war auch ja, eine nachhaltige Entscheidung auch damals.
Ja, ist ganz witzig, wie man wirklich sich das am Anfang relativ einfach vorstellt und irgendwie nur sehr wenige Schritte sieht. Und je tiefer man in die Produktionskette reingeht, desto mehr gibt es einfach zu beachten oder auch zu verändern. Und das kann man ja gar nicht von heute auf morgen alles machen. Aber ja, da ist in den letzten 3 Jahren einfach schon super viel passiert in einige Richtungen. Ja, eine Frage, die ich aber noch zur Erntezeit an sich so habe. Also du hast jetzt gesagt, das ist ungefähr ein Monat, in dem die Kirschen von grün zu reif werden. Und ist es dann so, dass in der Erntezeit viel mehr vor Ort rund um Kaffee passiert und dass dann auch mehr Leute in der Kooperative vor Ort sind und mithelfen? Oder ist es so, dass es da quasi so einen festen Stamm an Leuten gibt, der das ganze Jahr über da ist und die dann einfach um die Zeit mehr zu tun haben?
Also genau, ein Monat dauert, von dass so eine grüne Kaffeekirsche dann rot wird oder reif wird, aber der Baum blüht so 10 Monate lang. Das heißt, die sind 10 Monate ungefähr, ein bisschen weniger. Ja, lass uns sagen, richtig so beschäftigt sind ungefähr 6 Monate, so wirklich so Erntezeit. Und dann aber, es gibt immer am Anfang ein paar Kaffeekirschen und am Ende auch noch ein paar, deswegen sage ich 10 Monate. Aber eigentlich sind 6 Monate, wo richtig die intensiv dann mit den Kaffeeernte dann beschäftigt sind. Weil klar, es blüht immer wieder und dann, ja, die sind die ganze Zeit am Ernten. Natürlich, da der Kaffee so in einem Mischkultursystem angebaut wird, dann die haben trotzdem dann immer Kakao. Die haben auch andere ja, Nutzpflanzen wie Banane, Mais.
Lulos. Wie in meinem Signature Drink vom, ja,
lecker.
Von der Meisterschaft.
Genau. Orangen, also eigentlich ganz viel, Maniok und so. Also die haben andere.
Die haben gut zu tun.
Die haben
das ganze Jahr über.
Gut zu tun, genau. Aber mit Kaffee sind, lass uns sagen, so richtig beschäftigt. So die Hochsaison sind 6 Monate lang und dann, wie gesagt, also immer wieder am Ernten, weil die müssen quasi wöchentlich dann ernten, die reife Kirschen dann sammeln gehen, ja.
Und ist es dann so, dass die Kooperative funktioniert ja so, dass es quasi so einen festen Standort gibt, an dem wird der Kaffee verarbeitet und aufbereitet. Und es sind super viele verschiedene Frauen und Familien, die Kaffee dort abgeben. Und die sind ja nicht alle involviert in den Prozess der Verarbeitung, sondern eher wirklich mit der Ernte und was halt sonst noch so in den Chakras, also in der Mischkultur passiert. Aber gibt es so einen festen Stamm an Frauen, der wirklich immer da ist?
Ja, also es sind 15 Frauen, die Gründerinnen von dieser Frauenkooperative. Und die quasi sind immer dabei, da zu helfen in der Frauenkooperative. Also das heißt, ungefähr 300 bis 400, lass uns sagen, Produzentinnen bringen den Kaffee zu der Frauenkooperative. Natürlich, diese 15 Frauen, die produzieren auch Kaffee und die sind die am meisten Kaffee zu der Kooperative bringen. Die helfen auch da bei der Aufbereitung von dem Kaffee. Und dann die anderen Produzentinnen bringen den Kaffee. Wirklich, es gibt Leute, die einfach so 5 Kilo vorbeibringen, andere, die mehrere Säcke bringen. Es ist so unterschiedlich, wer der Kaffee bringt. Natürlich, dann arbeiten wir schon mit feste so, mit feste Gruppen auf von Kaffeeproduzenten. Es gibt immer pro Dorf, kann man so sagen, gibt es immer so, ja, die Produzenten, die vielleicht so auch eine Gruppe von Produzenten haben und die bringen uns den Kaffee und wir arbeiten auch mit denen zusammen. In der Fall, dass es zum Beispiel dann die Frauenkooperative gibt, denen eine Art von Fortbildung oder eine Art von Workshop, wie die auch so eine selektive Ernte funktioniert, wie das läuft, damit natürlich die Qualität von der Frauenkooperative so bleibt. Ne? Weil das ist sehr wichtig. Die Frauenkooperative kauft nur rote, reife Kirschen. Und das ist wichtig, weil klar, sonst können die nicht dann am Ende die Qualität dann
doppelt und dreifache Arbeit, ja. Ist es ja dann auch.
Ja, ne? Genau, ja. Herstellen. Und deswegen, ja, es sind 15 Frauen, die dann quasi dann in der Frauenkooperative dann arbeiten, in der Annahmestation. Ja.
Und die leben auch wirklich in direktem Umkreis oder kommen auch teilweise Frauen von sehr weit her?
Sehr unterschiedlich. Ja, wir haben so eine Produzentin eine Gründerin, Margot, die ihre Chakra liegt 2 Stunden zu Fuß entfernt. Und das ist.
Und sie kommt einmal die Woche vorbei, oder?
In der Erntezeit, sie kommt, ich weiß nicht, einmal die Woche, aber auf jeden Fall 2-mal im Monat. Also man muss sich vorstellen, also dann geht sie wirklich dann mit der ganzen Familie, dann geht sie dann zu der Chakra und dann ernten die alle, weil 2 Stunden zu Fuß, und weil die müssen auch dann die ganze Kilos.
Genau, wie viel bringen sie denn? Also weil wenn es 2 Kilo sind, ist okay.
Ja, nee, also die bringen schon ein paar Säcke dann raus und dann nehmen die jetzt zu der Frauenkooperative. Und das ist auch wichtig, nach der Ernte muss dann quasi direkt bearbeitet werden, sonst fängt an zu fermentieren, zu
schimmeln. Nicht so, dass sie das erstmal bei sich sammeln können und
genau,
dann.
Sondern muss man ernten und dann direkt bringen. Deswegen, ja, im Fall von Margot, 2 Stunden zu Fuß. Andere, ja, vielleicht kommen mit dem Bus, aber es nicht, dass alle so an der neben der Kooperative wohnen, sondern schon, dass sie eine Stunde, manchmal mit Bus, mit Auto, mit Pickup, zu Fuß, mit Esel, alles möglich, ja.
Ja. Ja, ich glaube, da können wir fast eine ganz eigene Folge auch noch drüber machen, wo wir uns vielleicht so 2, 3 Frauen als Beispiele rauspicken und die Geschichten mal erzählen, wie eigentlich genau abläuft und euch dann auch ein paar Fotos dazu zeigen. Unsere halbe Stunde ist jetzt auch schon wieder rum, also mega, mega schön. Ja, also wenn ihr noch Fragen zu der Frauenkooperative oder zur Aufbereitung an sich oder was auch immer habt, dann kommt gerne zu einer unserer Verkostungen bei uns im Laden. Das ist immer sehr schön. Die sind auch wirklich jedes Mal ein bisschen anders und auch ich lerne jedes Mal noch was Neues dazu. Gio ändert auch die Fotos immer mal wieder, damit es auch für mich nicht langweilig wird. Das findet wirklich sehr regelmäßig statt und das kommt sehr, sehr gut an. Es ist sehr schön zu sehen, dass ihr alle auch Interesse daran habt, wo der Kaffee wirklich herkommt, weil das ist so unser Hauptfokus, dass es einfach ein persönliches eine persönliche Geschichte zu diesem Kaffee gibt und dass da wirklich Menschen hinterstecken und nicht nur eine coole Story, eine coole Marketing-Story. Gio, fällt dir zu dem Thema noch was ein?
Die Frauenkooperative arbeitet zum Beispiel mit zwei verschiedenen Varietäten von Cannephora, Napo Bayamina und Conilon. Und das wird auch da bei der Kooperative, also in dieser Annahmestation, auch getrennt. Ne? Wird immer alles getrennt, dann die ganze Aufbereitung gemacht.
Ah ja.
Super interessant.
Super interessant. Ja, an dieser Stelle wurde unsere Aufnahme leider unerwartet gestoppt. Deswegen schiebe ich nochmal hinterher, was Gio euch an dieser Stelle eigentlich sagen wollte. Nämlich Ende April findet in Frankfurt das erste Cannephora Coffee Festival statt, das Cannephorum. Und zwar am 29. und 30. April bei Hoppenwort und Kloch. Und Gio organisiert über Latitude Green Coffee gemeinsam mit Kumpa und Hoppenwort und Ploch diese Veranstaltung. Und wir werden als Giovanna Kaffee, als Pionierin im Cannephora Game, natürlich auch mit vor Ort sein. Und ich packe euch in die Folgenbeschreibung nochmal den Link zu den Tickets. Die Early Birds sind leider schon weg, aber wir freuen uns total, viele von euch da zu sehen. Und ja, sind mega stolz, einfach auch Teil dieser Cannephora-Bewegung zu sein. Ja, jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank an das Beta-Phase-Café für das Podcast-Studio und die gute Bewirtung. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und Gio und ich, wir hören uns in genau einem Monat wieder. Und die nächste Folge wird eine Folge aus Ecuador sein, weil Gio sich nämlich jetzt gerade in Ecuador und in den nächsten Tagen auch bei der Frauenkooperative befinden wird. Also super spannend. Wenn ihr irgendwelche konkreten Fragen dazu habt, dann schreibt uns gerne über Instagram und ja, danke für die ganze Podcast-Liebe, die ihr uns so gibt. So macht es nochmal doppelt und dreifach Spaß und ja, cool, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.